ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Es hört sich ein bisschen falsch an, aber ich glaube, mein Schicksal ist es, das, was ich will und das, was ich für mein Leben will oder für mich will, aufzugeben und mich mehr auf andere Menschen zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist so mein Schicksal, dass sich das irgendwie so rauskristallisiert hat in meinem Leben. Ich merke so die Sachen, die ich versuche für mich durchzudrängen oder die Sachen, die ich versuche für mich zu erreichen, sei es jetzt Karriere oder sei es jetzt egal was, in der Beziehung oder sowas, die laufen nicht gerade gut. Die Sachen aber, die ich für andere mache, die sind dann irgendwie Selbstläufer.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Für Miguel hat sich ein Kindheitstraum erfüllt. Er hat es beim Film in Hollywood bis ganz nach oben geschafft, zum Beispiel als Regieassistent von Quentin Tarantino. Warum seine Filmkarriere abrupt endete und warum er es jetzt viel wichtiger findet, ein guter Mensch zu sein, als eine Karriere zu haben, darüber spricht er in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Ich wollte immer groß Regie machen. Ich hatte eine super Karriere im Film. Ich habe in Deutschland angefangen, sehr klein, mit meinem Bruder Filme gemacht und bin dann relativ schnell in Deutschland erfolgreich gewesen als Regieassistent oder Assistant Director und wurde dann nach Amerika geholt und habe da sehr viel, sehr schnell gemacht und war dann nach meinem letzten Projekt in Amerika, waren mir eigentlich alle Türen offen. Ich war super vernetzt, bin es relativ noch okay, aber lange nicht mehr so, wie es früher war. Also ich habe letztens meine E-Mails durchgeguckt und gesehen, dass ich mit 3 oder 4 Oscar-Preisträger gleichzeitig ge-E-Mailt habe. Das waren alles so E-Mails auf freundlicher Basis und persönlicher Basis. Also halt normalerweise ist es so halt so, ja, du musst ja unbedingt Business-Talk machen. Aber das war bei mir nicht so. Das war so, hey, kommst du mit in die Ausstellung angucken oder bla bla bla. Also das war gut. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, hat das irgendwie zu so einem Dead-End gekommen. Kann ja sein wegen dem Krebs meiner Schwester oder dem Film von meinem Bruder nicht. Also mehrere Gründe, wo es so ein bisschen langsam geworden ist. Mein Partner, Film, also Produzent und bester Freund damals, ist tot umgefallen mit 32. Und danach, also nach diesem, war auch verbunden mit einer langen Episode an Depressionen. Und danach ging das stockend weiter, aber nicht so wie davor.
Miguel ist an einem Punkt in seiner Karriere, wo ihm alle Türen offen stehen. Er könnte jetzt richtig durchstarten, doch es passiert genau das Gegenteil. Etappenweise bricht sein Leben weg.
Es fing damit an, dass eine sehr nahe Person in meinem Leben, mit der, die ich sehr, sehr viel Zeit verbracht und sehr verbunden war, habe ich dann über Umwegen rausgefunden, also durch Zufälle rausgefunden, dass die Person Crystal Meth abhängig war. Das hat natürlich einen riesen Einschnitt in unsere Beziehung genommen, weil auf einmal sind mir sehr viele Lügen und alles aufgefallen. Aber ich bin irgendwie nicht aus dieser Beziehung rausgekommen. Das war so der Anfang, glaube ich, von der Spirale. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich damit sehr viel Energie verloren habe, auch aus irgendeinem Grund in dieser wahnsinnig toxischen Beziehung geblieben bin. Wahrscheinlich, weil man in das bleibt, was man kennt. Und meine Kindheit war sehr viel Toxisches da und ich glaube, man sucht sich das, was man kennt, auch wenn es nicht gut für einen ist. Naja, und dann hat mein Bruder einen Film gedreht und ich bin dann nach Deutschland zurückgekommen, um ihm dabei zu unterstützen. Das war schwer mit dem Ego. Dann hat meine jüngste Schwester, ich bin gelandet und das Witzige war, ich habe es vorausgesagt, ich war mit meiner Schwester in Los Angeles und wir sind über die Highway gefahren und ich so, und am nächsten Tag sollten wir fliegen nach Deutschland zurück. Und ich so, ey, irgendwas stimmt nicht. Wir kommen zurück nach Deutschland und wir kriegen eine schlechte Nachricht. Und ich dachte in dem Moment, dass wir nach Deutschland fliegen werden und es wird den großen Erdbeben in Los Angeles geben. Also it's the big one. Also alle warten auf diese big Erdbeben, der noch bevorsteht in Los Angeles. Und ich dachte so, ah, kommt dieser Beben, weil ich habe da ein paar Erdbeben miterlebt. Ich dachte irgendwas Großes, aber ich habe ein ganz starkes Gefühl, wir landen in Deutschland und dann kriegen wir eine schlimme Botschaft. Und genau so ist das passiert. Wir sind gelandet und am Flughafen erzählt mir meine mittlere Schwester, also die vorletzte, erzählt mir, dass meine jüngste Schwester Krebs gekriegt hat. Das war hart. Und dann irgendwie eine Woche später oder während der Dreharbeiten von meinem Bruders Film kriege ich den Anruf, dass mein Produzent für meinen ersten Film, also meinen ersten Kurzfilm, und wir wollten zusammen einen Langfilm machen, ich glaube, der war 32, der ist aufgestanden und einfach umgefallen und das war's. Also das ist nach wie vor nicht erklärlich, wie das ist. Der war sportlich fit, trainiert und der ist Organversagen. Und ich weiß bis heute nicht, wie und warum er gestorben ist. Also die Organe haben aufgehört und dann war er weg. Und das war hart. Das war so eigentlich so der Anfang von so, ich würde mal sagen, jetzt mal überspitzt, nicht überspitzt, also Pi mal Daumen, so zwischen 6 und 10 Jahre harte Depression. Also bis hin zu vollkommen lebende Depression. Das ist, das ist eine Urgewalt.
Miguel geht durch eine harte Schule, denn den Krebs seiner Schwester und den plötzlichen Tod seines besten Freundes und Geschäftspartners folgen noch weitere Schläge. Gemeinsam mit seiner Frau begleitet er seine krebskranke Schwiegermutter bis zum Tod. Zugleich endet seine jahrelange enge Zusammenarbeit mit Till Schweiger.
Also ich kam aus Amerika zurück und war so ziemlich raus aus dem deutschen Filmgeschäft. Habe mit meinem Bruder viel gearbeitet in der Firma, mit einem Partner von ihm. Das ist dann alles auseinandergefallen. Das, was wir gemacht haben, was wir produziert haben, das lief alles gut. Nur so zwischenmenschlich hat das nicht funktioniert. Und ich bin dann in so ein paar toxische Geschäftsverhältnisse geraten. Komischerweise ist ein Muster bei mir im Leben. Ich gerate immer an ein sehr reiche, wohlhabende, mächtige Menschen, die mit mir dann irgendwie exklusiv arbeiten wollen und mich dann irgendwie unter Vertrag nehmen oder mich irgendwie dafür bezahlen, dass ich mit denen irgendwie kreativ arbeite, und dann kippt das irgendwann mal. Und das ist da auch ein paar Mal passiert. Dann bin ich in einer, ich würde nicht sagen, toxischen Beziehung geraten. Ich bin in eine Beziehung geraten, die zu dem Zeitpunkt, wo wir beide eigentlich nicht hätte eine Beziehung eingehen sollen. Und habe mich mit Ach und Krach daran geklammert, obwohl ich hätte einfach aus der Zeitpunkt heraus loslassen sollen. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe, weil das ist jetzt meine Ehefrau und meine Tochter ist daraus entstanden. Aber zu dem Zeitpunkt war es so, ey, das ist nicht gut. Und habe dann, also ihre Mutter von meiner Frau, die hat schwer Krebs gehabt. Und ich habe diese Eltern, also von die Eltern meiner Frau, die sind auch meine Eltern geworden. Und dann waren halt einfach 6 Jahre lang schwerste Begleitung dieses Krebs bis hin zum Tod. Bis hin, dass wir in der Intensivstation die letzten Atemzüge noch mit der Tochter waren. Also unsere Tochter war 3 Monate alt, glaube ich. Wir haben auf den Stühlen geschlafen, neben dem Sterbebett in der Intensivstation. Und es ist wie ein Raumschiff, ne? Da sind 1000 Lichter blinken, 1000 Pumpen, Atmungsgeräte und alles. Und man sitzt da eigentlich nur und beobachtet eine Zahl, die sich langsam reduziert, also der Herzschlag. Und dann geht's ganz nach unten und dann guckt man und dann geht's auf einmal wieder nach oben. Also fürchterlich, also schrecklich. Dann arbeitsmäßig war heftig. Ich habe die 6 Jahre mit Till sehr eng zusammengearbeitet. Habe für ihn eine Serie geschrieben, 8 Bücher, 3 oder 4 Serien entwickelt, 5 oder 6 Drehbücher geschrieben. Also muss das alles mal zusammenziehen. Also recht viel. Und dann kam relativ plötzlich dann dieser Skandal und dieser Abstieg. Und somit waren 6 Jahre Arbeit weg. Einfach für die Katz. Und wenn du als Künstler bist oder in meinem Fall Autor gewesen und man so viel Herzblut in Projekte steckt, also wenn man so ein Drehbuch schreibt, man will ja als Drehbuchautor nichts Schlechtes schreiben. Es sei denn, man macht so, keine Ahnung, es gibt bestimmt Serienformate oder TV-Formate, wo das den Scheißegal ist, was sie schreiben. Aber ich habe immer als sehr viel, ich muss irgendwie eine Botschaft oder irgendwas machen, mit wie Charakteren und mich total vergraben. So, und das 6 Jahre lang mit Vollgas gemacht, also immer auf Abruf gewesen, 24 Stunden, jeden Tag, 7 Tage die Woche, nach Mallorca geflogen, nach Hamburg gefahren, nach Mallorca geflogen, Berlin, also immer mit Till sehr eng zusammengearbeitet, und dann von heute auf morgen ist so, bumm. Ja, weil ich Drehbücher geschrieben habe für ihn als Schauspieler und Regisseur. Und ich habe für ihn maßgeschneidert quasi geschrieben. Er hat gesagt, das will ich haben, das habe ich geschrieben. Und viele der Drehbücher kann auch nur Till machen. Also die sind ja, die Figuren sind für ihn entwickelt worden. Und es gibt irgendwie Urheberrechtsgesetze, die irgendwann fallen die Rechte auf mich zurück und ich kann die Sachen wieder benutzen. Aber momentan ist erstmal alles geblockt. Till hat unfassbar viele Karrieren gestartet. Mir hat er auch unfassbar viele Türen geöffnet. Ich habe durch ihn so viele Menschen kennengelernt. Also Den hat so vielen Leuten geholfen. So einfach Talente gesehen, ey, ich glaube an dich. Ich habe ein Buch mal geschrieben in Los Angeles vor 15 Jahren. Und das hat er gelesen und meinte so, geil, willst du für mich arbeiten? Ich so, krass, okay, klar. Und sofort, zack, los ging's. Und auf einmal war ich sein Headwriter. Das ist der Wahnsinn, das war der Hammer. Und ich habe aber so viel, ich sag mal, so viel Hoffnung da reingesteckt, dass ich dadurch Regie mache und dass durch die Sachen durch die Decke gehen oder was auch immer. Also zumindest Regie mache. Und mit dem Stopp ist dann halt nichts davon eingetreten. So, ne? Und als Künstler, man braucht positives Feedback. Du brauchst das. Du kannst nicht, also ich zumindest, ich will nicht für alle Künstler sprechen, aber ich brauche Feedback, dass die Arbeit, die man sich Nächte um die Ohren schlägt, man ist nicht wie eine Pizza, da kriegst du ja immer Feedback. Sobald jemand eine Pizza kauft und sagt, oh, war das lecker, zack, hast du sofort Gratification. Aber als Künstler, als Autor versperrst du dich so monatelang und schreibst ein Drehbuch und dann gibst du das raus und dann liest das eine Person und dann liest das zwei Personen und dann kommst du zurück so, ja, fand ich gut und dann, was, wie gut? Also, was, das, dafür habe ich mir so viel. Und ja, und also einfach die Menge an Arbeit, die Intensität, die da reingegangen ist, alles und dann dieser Full-Stop, also das lief parallel mit dem Krebs. Und witzigerweise lief der Tod parallel mit dem Ende von Till, von der Arbeit. Also es war beides, also das spitzte sich mit Till zu und das spitzte sich mit dem Krebs zu und das war beides, also fast parallel, ja.
Das private und das berufliche Unglück verstärken Miguels Depression noch einmal. Bis heute kämpft er mit depressiven Schüben.
Also gerade gestern war ein Tag, da war ich komplett ausgenockt. Also ich beschreibe das immer so, mit der Depression muss man sich vorstellen, dass das Leben eine Laufstrecke ist. Da gibt es immer so Obstacles. Also mal gibt es eine, wo man rüberspringen muss, mal muss man drunter klettern, wie so ein Parcours, ne? Und man läuft diese Strecke und links und rechts geht diese an der Strecke, du kannst nicht von der Strecke runter, links und rechts fällt es ins Nichts, ne? Also du musst diese Strecke laufen. Also du läufst auf dieser Strecke und man springt über diese Hürden und dann auf einmal kommt eine Wand, bam, und die geht bis ins Unendliche hoch. Und da kommst du nicht drüber. Egal, du kannst nicht drum rum, weil da fällst du von der Strecke, sondern du kannst auch nicht darüber klettern und das Einzige, was du dann machst seelisch, ist, du sackst vor dieser Wand zusammen. Und du wartest, bis die Wand verschwindet. Und dann verschwindet sie und dann stehst du auf und läufst du weiter. Und gestern war wieder so eine Wand. Also das habe ich mittlerweile raus, dass die Wand weggeht. Es gibt auch so, es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann, um das Ganze zu, ich glaube, umso älter man wird, ich glaube, das wird nie weggehen, aber ich glaube so, es geht auch oft immer darum, den inneren Schweinehund, glaube ich, ist das, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Und ich will auch niemand zu nahe treten, der sagt so, was, Miguel? Also bei mir ist es nicht der innere Schweinehund. Bei mir aber, manchmal ist es, ich muss dann gegen diese Stimme ankämpfen und genau das tun, was ich nicht tun will. Also manchmal will ich einfach versacken und eine Flasche Wein austrinken und mich in der Ecke verkriechen und dann sagt eine Stimme zu mir, nein, steh auf, mach Sport oder irgendwas. Und dieses sich überwinden wert mit den Jahren einfacher, glaube ich, weil der positive Effekt, den dieses Überwinden hat, am nächsten Tag sichtbar wird. Und das Nicht-Überwinden wird am nächsten Tag auch sichtbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel platt liege und ich sage, ich trinke jetzt eine Flasche Wein, am nächsten Tag bin ich platt und denke so, ah, war eine dumme Entscheidung. Aber wenn ich den Tag davor sage, so, oh, ich will eigentlich, bin am Arsch und dann sage, okay, nein, ich gehe jetzt laufen und ich tue jetzt was, irgendwas, am nächsten Tag wache ich auf und mir geht's dann ein bisschen besser und ich sage so, ah, okay, ja, hast du doch die richtige Entscheidung getroffen. Und das hilft, langfristig hilft das enorm, ne? Und natürlich, ganz klar, ne, Tochter, muss man. Hast du keine Wahl.
Den Ursprung seiner depressiven Erkrankung sieht Miguel auch in seiner Kindheit. Er ist in einer sektenartigen Glaubensgemeinschaft aufgewachsen.
Ich habe mal gelesen oder mal gehört, dass wenn man bis zum gewissen Lebensjahr, nee, das hat mir ein Therapeut mal gesagt, der hat gesagt, Miguel, wenn man bis zum gewissen Lebensjahr, ich glaube bis zum vierten Lebensjahr oder sowas, zu oft Flight or Fight ausgesetzt wird. Also ne, flüchtig oder kämpfig. Ne? Wenn man das zu oft ausgesetzt wird, dann polt sich das Gehirn anders. Und im Alter sucht man immer überall nur Gefahren. Und ich habe das bei mir dann irgendwann angefangen zu analysieren und so zu beobachten. Und mir ist halt aufgefallen, ja, das stimmt. Wenn ich irgendwie, auch wenn alles gut ist, suche ich einfach Gefahren. Oder wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und alles läuft gut, dann suche ich Streit oder irgendwas muss doch falsch sein oder und so weiter und so fort. Und ich komme in einen Raum und treffe fremde Leute, keine Ahnung, sei es beim Produktionsmeeting oder sonst was. Und ich habe sofort das Gefühl, dass alle was gegen mich haben. Sofort. Das habe ich immer gehabt. Ich glaube, das heißt auch The Imposter Syndrome mit unter anderem. Ich weiß es nicht. Aber nee, in der Kindheit, in meiner Kindheit war ich sehr lange zu viel das Fight-or-Flight-Syndrom ausgesetzt. Und das hat ganz klar das mein Erwachsenenleben mitgeprägt. Also um es kurz zu fassen, weil wir vorhin drüber gesprochen haben und ich das so ein bisschen Revue passiert habe. Ich bin sehr speziell aufgewachsen, sage ich mal so. Nicht viel mit meinen Eltern, sehr viel von meinen Eltern getrennt. Mit fremden Menschen, die mich erzogen haben oder miterzogen haben und die sehr radikale, kinderunfreundliche, missbrauchende Maßnahmen verwendet haben, um zu erziehen. Weil wir, ja, wie soll ich das sagen? Naja, man kann es eigentlich nicht anders ausdrücken, als es ist. Also wir sind in so einem Sekte, da muss man eigentlich nur sagen, anders ist es nicht. Aber das Ding ist, ich habe mal, ja, man kann auch sagen, es ist eine Glaubensgemeinschaft, man kann sagen, es ist ein Kult. Ich habe irgendwann mal so einen Bericht gesehen, ich habe mich danach sehr viel mit Sekten befasst und ich habe irgendwann mal so eine Doku gesehen und da stand so Kindesmissbrauch, Gehirnwäsche, sexuelle Belästigung und Geldwäsche oder sowas, Aufwachsen in eine Sekte. Und da habe ich überlegt, das hört sich an wie Aufwachsen im Alltag. Also, da muss man nicht in einer Sekte sein und solchen Sachen ausgesetzt zu sein. Also, ja, Glaubensgemeinschaft kann man auch dazu sagen. Ich meine, man braucht sich nur die Nachrichten angucken. Man braucht nur vor die Tür gehen und zu sehen, also überall läuft was falsch. So, ne? Überall läuft es drunter und drüber. Und nur weil eine Gruppe Menschen sagen, so ja, ich möchte nicht dem Kollektiv angehören, was total durch, also was man auch zu Recht sagen kann, völlig durch ist, braucht man sich nur umschauen. Aber genau, also Glaubensgemeinschaft. Und da waren wir so in so Gruppen. Und in den Gruppen gab es halt so Erzieher, beziehungsweise ja, Erzieher, Lehrer, keine Ahnung. Und die waren nicht immer sehr schön. Nett ausgedrückt. Wir haben alle zusammen gelebt. Unsere Eltern waren auch da. Aber wir waren so in Gruppen, so wie Schulgruppen, so wie im Internat. Ganz einfach wie im Internat oder wie im Boarding School oder in sonst was. Und das war jetzt nicht, ah, wir nehmen euch eure Kinder weg, sondern das war wie im Internat. Man schläft mit der Gruppe, man, ne, wie Klassen, Schulklassen und so weiter. Ne? Aber die Erzieher waren leider nicht an sich auch. Die Gruppe an sich hat unfassbar viele Fehler gemacht. Und die ja, haben sehr viele Spuren hinterlassen.
Immer wieder fragt Miguel sich, warum das alles ausgerechnet ihm zustößt und er glaubt, dass sich darin eine Lektion für ihn verbirgt.
Wiederum muss man sich fragen, was ist mir genau passiert? Der Krebs ist mir ja nicht passiert, der Tod meines Partners ist mir nicht passiert, das sind ja alles Sachen, die anderen Menschen passiert sind. Mir ist halt nur passiert, dass es halt viel auf einmal ist, aber also ich sag mal, die Depression oder Depression hatte ich schon viel länger davor gehabt. Es war wie so ein Zug, der gegen die Wand fährt und zum Stehen kommt. Also an dem Punkt, wo ich halt so meine Karriere anfing, war es völlig unerwartet. Ich habe nicht damit gerechnet. Und das ging dann so wie so ein Raketenstart. Und dieser Aufprall, warum mir das passiert ist, also wenn wir nur Geschöpfe des ultimativen Zeitraums Zufalls sind, dann gibt es kein Warum. Dann ist es völlig scheißegal. Das ist Pech, Bad Luck. Dein Leben ist 10-mal besser als 90% der Menschheit, die in Armut leben. Du wohnst in Deutschland, hast Sicherheit, dies, das, jenes. Und also das, was dir passiert, ist nichts. Dann ist es halt einfach so, ja, Pech. Wenn es nicht Zufall ist alles und es tatsächlich für alles einen Grund gibt, was ich glaube ich, dass ich das brauchte. Also ich glaube, ich brauchte das, weil ich wahrscheinlich ein sehr unangenehmer Mensch geworden wäre. Und das kann ich sagen, weil wenn ich so auf bestimmte Verhaltensmuster von mir so zurückgucke oder sehe, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalten habe oder mich in Beziehungen verhalten habe oder Frauen gegenüber verhalten habe. Ich würde nicht wollen, dass meine Tochter so jemand datet wie mich von früher. Ich habe viele Leute bei der Karriere erlebt, die halt sehr klein angefangen haben und durch die Decke gegangen sind. Auch sehr bekannte Namen. Und mir ist halt bei allen aufgefallen, dass ab irgendeinem gewissen Punkt der Ego einfach mächtiger ist als alles andere. Und ich wäre sicherlich auch darauf eingefallen, zu 100%. Ich habe es ja auch gespürt damals, als ich Sieben Zwerge gemacht habe. Das war so einer meiner ersten großen Filme mit Otto Waalkes und so. Da habe ich ein Produktionsfahrzeug gehabt, ein BMW 5er mit komplett Lederausstattung und Fett und so. Und das hat schon meinen Charakter verändert. Da war ich so Anfang 20 und es ist leicht, in der Versuchung zu verfallen, so, wenn man so sieht, weil viele Menschen sind ja von Macht und Geld und all sowas, sind total angezogen. Die finden sie alle super. Leute wollen das ja alles haben. Und dann, wenn du das dann hast, dann siehst du auf einmal, wie viel Attraction man bekommt. Und das geht dann schnell. Aber ich glaube auch so, einfach charakterlich bei mir war noch sehr viel nicht richtig. Also, ich mag solche Wörter nicht benutzen wie Narzisst und all sowas, weil die sind ja auch total inflationär. Benutzt jeder das irgendwie Narzisst und hat irgendwelche Persönlichkeitsstörungen heutzutage? Also, alleine in meinem Umfeld kenne ich schon 10, 20 Leute, die sagen so, ja, ich habe die Persönlichkeitsstörung, die. Ich glaube, das ist auch manchmal einfach eine Ausrede dafür, dass man einfach nicht diszipliniert ist oder auch nicht reflektiert ist. Da kann man schnell so die Schuld woanders suchen. Ah, I have a condition. Ich habe da so einen Zustand. Ich bin halt Narzisst. So, ne? Aber ich hatte sehr viele Züge, die sehr selbstzentriert waren. War auch gut und ich habe viele gute Sachen gemacht und habe auch Menschen gut behandelt. Ne? Ich war nicht immer schlecht. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn ich jetzt nicht die harte Schule des Lebens bekommen hätte, die ich in den letzten Jahren bekommen habe, wäre ich weiterhin, sag mal so, der Spaß, den ich war. Und ich bin weit davon entfernt, nicht einen Haufen Fehler zu machen. Aber wenn ich so zurückblicke, merke ich so, mein Gott, gerade gestern habe ich ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich im Bett gelegen und auf einmal kam mir so ein Gedanke wieder hoch und ich sagte so, mein Gott, Alter, was warst du für ein Mensch? Aber man weiß es ja nicht besser, ne? Also ich glaube nicht, dass Gott ein richtender Vater ist oder ein Richter ist, der da sitzt und jeden mit einem Hammer auf den Kopf haut, der was schlecht macht. Also wir bestrafen uns, glaube ich, schon selbst. Einfaches Beispiel ist, wenn man einfach zu viel trinkt. Also Gott sitzt nicht da oben und sagt so, oh, ich gebe dir jetzt den nächsten Tag einen Kater. Das ist deine eigene Schuld. Du hast zu viel gesoffen, so, ne? Und so ähnlich sehe ich das auch mit meinem Verhalten. Wenn es keinen Grund gibt zu all dem, dann ist es scheißegal, dann brauche ich auch keine Lehren ziehen. Dann muss ich nicht lernen, ein besserer Mensch zu sein. Dann muss ich nicht lernen, was richtig zu machen. Dann gibt es kein richtig und falsch. Aber ich glaube, dass Gott oder wenn es einen Gott gibt oder wenn es was danach gibt, dann kann man aus dem größten Mist Diamanten machen, beziehungsweise eine Lehre ziehen oder irgendwas Positives da rauskommt. So, ne? Und darauf versuche ich mich zu fokussieren. Also, ja, ich glaube nicht, dass es explizit jetzt, okay, jetzt musst du durch die Schule, sondern mit ihm aber wird es zu einer Schule.
Ins Kino geht Miguel heute selten. Es gibt kaum neue Filme, die ihn interessieren. Er schaut sich lieber die alten Streifen der 70er bis 90er Jahre an.
Aber alles Moderne ist einfach Geld. Sehr selten gibt es ein Drehbuch, wo ich sage so, wow, das war jetzt geil, so, ne? Oder ein Film, wo ich mich darauf freue. Meistens ist es eine Enttäuschung und dann hat man ein Kind und dann muss man sich entscheiden, okay, gehe ich jetzt ins Kino mit einem Kumpel oder bleibe ich zu Hause und sehe meiner Tochter zu, wie sie das erste Mal tanzt oder irgendwie nee, dann bleibe ich zu Hause. Und man ist auch übersättigt, ne? Ich habe so das Gefühl, dass die Filmbranche sich selbst kannibalisiert. Die frisst sich ja selbst auf. Der Output ist ja enorm. Und man könnte jeden Tag einen Film gucken oder zwei Filme gucken und man würde nie den ganzen Inhalt von Netflix gucken können. Es gibt einfach zu viel. Früher war das ja so, Stallone hat einen Film gemacht und der war dann wie viele Monate im Kino? Ein halbes Jahr im Kino. Das war der neue Stallone-Film. Da gab es drei Filme im Kino und einen Kinderfilm, ein Actionfilm und dann musstest du ein Jahr warten, 2 Jahre warten, bis der nächste Stallone-Film kam oder sowas. Und die Drehbücher waren auch anders, so habe ich so das Gefühl. So jetzt ist so, man muss bestimmte Beats treffen, man muss bestimmte Plotpoints treffen und der Algorithmus spricht mit und wir wollen das sehen, was schon mal erfolgreich war. Und ich saß in so einem Executive-Büro in Los Angeles. Ich weiß nicht mehr, welche Produktionsfirma das war. Einer von den großen, ganz großen. Und ich saß da und habe mit dem Executive gesprochen und der hatte Das waren stapelweise an Drehbüchern. Also bis unter die Decke, stapelweise. Und ich habe mir das angeguckt. Ich so, wie liest du das denn alles? Er sagt so, naja, manchmal lese ich nur die ersten drei Seiten, pack das Ding in die Ecke. Und wenn ich am nächsten Tag nicht wissen möchte, wie es weitergeht, dann lese ich auch nicht weiter. Dann war es das für mich. Und da ist mir so die Realität als junger Künstler, so, ah, ich habe die tolle Idee, nicht so, oh shit. Und genauso gucke ich aber fast Filme. Ich gucke so die ersten 10 Minuten und wenn ich jetzt nicht wissen will, wie es weitergeht, gucke ich auch nicht weiter. Das ist einfach Lebenszeit. Und die meisten Filme wollen einen auch nicht mehr mitgeben, finde ich. Also es ist ja selten, dass sie einem wirklich was mitgeben wollen. Hey, think about this. Denk drüber nach. Es gibt ja Filme, die sind ja, die halten ja ewig, aber weil da, ich glaube, die Filmemacher ganz speziell was sagen wollen. Sagen so, hey, das ist wichtig, hör dir diese Geschichte an und das merkt man auch so, ne? Das gibt es kaum noch. Also die meisten Filme, die ich gesehen habe, die habe ich alle wieder vergessen. Aber also viele alte Filme kann ich noch zitieren. Ich hoffe, dass der Funken für Film irgendwann mal zurückkommt. Aber momentan habe ich so das Gefühl, dass es gestorben ist oder dieser Feuer so weg ist. Ich kann einen Film drehen. Also ich habe so viele Filme schon gemacht. 20 Jahre habe ich Filme gemacht, so selber produziert, geschrieben, low budget produziert, völliger Wahnsinn. Also Kartoffelsalat, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich nicht gesehen, aber das war so ein YouTuber-Film mit den ganzen YouTubern und da hatten wir 1500 Kompaseneinsätze und zig Schauspieler und Explosionen und alles. Das habe ich alles komplett selber, also mit meinem Partner produziert und oder in also na, brauche ich gar nicht sagen, ne? Also ich habe das alles schon durch, also auch an 200 Millionen Dollar Sets gestanden oder alles, also wirklich alles Mögliche erlebt am Film. Also das ist das, was ich kann nichts anderes. Also es gibt nichts anderes, was ich kann. Ich habe nichts anderes gelernt. Ich habe nur Filme gemacht. Aber ich glaube, so dieser Schlag nach Till hat schon sehr, sehr viel kaputt gemacht. Weil ich auch da sehr lange nicht am Set war, sondern sehr viel im Büro war und diese trockene, also Drehbuch schreiben ist nicht trocken, aber man muss so viel politische Sachen machen, man kämpft mit so vielen Egos, man redet mit so vielen Leuten und das kann so schlauchend werden, sei man es so top of the top. Aber sogar da gibt es ja sogar da, also ich habe hier die ganzen Unterhaltungen mitgekriegt mit, ich war ja sehr eng, sehr lange mit Tarantino zusammen und ich habe viele Unterhaltungen von dem mitkriegt. Das ist halt genau das Gleiche, nur in groß. Da, wo ich mich über einen Trabi unterhalte, unterhält er sich über eine Lamborghini. Ist aber letztendlich das Gleiche. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich hätte wahnsinnig Lust, Charity zu machen, Menschen zu helfen. Meine Frau und ich haben ein Charity-Projekt, an dem wir arbeiten. Also, falls irgendjemand das hört, der sich auskennt mit Online-Bezahlsysteme, weil es gibt da noch so einen Kniff, den wir knacken müssen, aber das ist so ziemlich unique und ziemlich, also eine sehr neue, einzigartige Idee, an Charity ranzugehen. So als, ich sag mal, ich keine Ahnung, ich bin voll der Boomer, ich habe jetzt keine coolen Wörter, aber ich würde mal sagen, so als cooler, hipper, neuer Gen Z-Approach an Charity ranzugehen. Und da müssen wir ein Puzzlestück müssen wir lösen noch. Charity, das würde ich gerne machen. Menschen helfen, irgendwas für Menschen machen. Ich würde gerne mehr für meinen Glauben machen, beziehungsweise mehr im Glauben machen. Die größten Debatten online, also wenn man sich durch YouTube forst, sind nicht politisch, sind glaubensbasiert. Und ich glaube, dass der Mensch, also was ich beobachte, einfach so für mich, ich beobachte die westliche Zivilisation und ich denke so, warte mal kurz. Man hat also ein Hochhaus gebaut auf ein Fundament. Ein stabiles Fundament, da baut man ein Hochhaus drauf und dann reißt man dieses Fundament weg. Das Hochhaus steht jetzt auf wackeligem Boden, aber wenn man will sich jetzt immer noch oben im Penthouse die Suite einrichten. Habe ich das richtig verstanden, was ihr vorhabt? Und das ganze Hochhaus wackelt und kippt und nein, nein, das Fundament bloß nicht wieder reinschieben. Aber lass uns jetzt nur auf die Einrichtung auf der Suites konzentrieren. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und das Fundament unserer westlichen Zivilisation ist nun mal der Christentum. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Und ich glaube, das hat auch einen verdammt guten Grund, warum das so ist. Also ich glaube sowieso, dass der Glaube das Wichtigste ist in jedermanns Leben. Man steht auf mit dem Glauben, dass heute ein guter Tag wird. Also ich glaube, dass die metaphysische Welt, sagt man das dazu, metaphysische Welt, viel wichtiger ist als das Physische. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Die Liebe ist auf einmal die stärkste Macht. Da kann sonst was kommen. Aber die Liebe ist nicht greifbar, die ist nicht beweisbar, sie ist nicht, man kann sie sagen, ja, das sind chemische Prozesse. Klar, kann man sagen, I don't buy it. Ich glaube, da steckt viel, viel mehr hinter. Zumal wir sowieso nicht wissen, was eine Seele ist, rein wissenschaftlich, wir haben überhaupt keine Ahnung, was eine Seele ist. Und eine Seele ist die stärkste Macht auf Erden. Also eine Seele kann ein Land in Schutt und Asche liegen, eine einzige Seele. Da braucht man, ja, brauchst du nur unsere Geschichte angucken. Eine Seele kann Millionen Menschenleben kosten, aber eine Seele kann auch genau das Gegenteil bewirken. Also die Seele ist schon wahnsinnig stark und ich glaube, vor allen Dingen die westliche Welt hat einfach komplett den Bezug zur Seele und zu dem verloren, was wichtig ist. Und alles dreht sich um Geld, um Likes, um Materie, was für ein Auto man fährt. Und ich habe mal ein Interview mit einer Blinden gesehen. Und das war wahnsinnig, also es war wahnsinnig schön, weil die war so lebensfroh. Die geht Clubbing und alles und also völlig normales Leben, Wahnsinn. Also man wird sich denken, okay, da gibt es ja Einschränkungen. Null Einschränkungen. Null. Und sie hat was super gesagt in ihr Interview. Die hat gesagt so, die meistgestellte Frage, die sie bekommt, ist, würdest du gerne sehen wollen? Und die war von Geburt auf blind, ne? Und ihre Antwort dazu war, nee, auf gar keinen Fall. Weil das ist meine Persönlichkeit. So nehme ich die Welt wahr. So bin ich aufgewachsen. Und ich habe so schöne Momente in meinem Leben. Und ihr habt so viele Probleme. Ihr seht einen Gucci-Pulli. Ich fühle einen gemütlichen Pulli. Ihr seht jemanden, der unattraktiv ist. Ich sehe eine attraktive Seele. Ihr macht euch Gedanken, ob das ein BMW 5er ist. Ich will von A nach B. Also ihre Welt war reduziert runter auf das Wesentliche oder ich sag mal viel, viel schönere Sachen. Das war, das zu hören, habe ich drüber nachgedacht. So, ja, wow, it's fucking true.
Miguels prägende Erlebnisse haben ihn empfänglicher für das Leid anderer gemacht. Deshalb erinnert er daran, achtsam und einfühlsam im Umgang mit Mitmenschen zu sein.
Ich habe letztens eine alte Klassenkameradin getroffen, die, als wir in der Schule gingen, weil die so die Außenseiterin hat sich immer so komisch verhalten. Und ich war selber ein Außenseiter, also ich wurde gemobbt ohne Ende, 120 Kilo gewogen und ich habe mich immer in der Pause auf Toiletten eingesperrt. Und also wir haben uns unterhalten und dann sagt sie so von sich aus, sagte so, ja, ihr habt wahrscheinlich euch immer gefragt, warum ich so komisch in der Schule war. Naja, ich musste meine suizidgefährdete Mutter die ganze Zeit davon abhalten, sich umzubringen. Und ich dachte so, krass, wir wissen alle gar nicht, was jeder Mensch für ein Paket mit sich rumschleppt. Also wir sehen Leute, wir judgen die sofort so. Ne? Und ich habe was von meinem Schwiegervater gelernt. Wir kamen gerade aus dem Krankenhaus von irgendeiner Untersuchung wieder und meine Schwiegermutter, die war schon, also es war schon übel. Ne? Die hat irgendwie, ich habe 47 Kilo gewogen, also teilweise ein Skelett mit Haut, hat den Beutel in der Seite, da lief manchmal einfach nur schwarze Flüssigkeit raus. Also Horror. Und also die war meine Mutter, also die war nicht meine leibliche Mutter, aber ich habe jeden Tag mit dieser Frau Kontakt gehabt. Also ihre Bilder hängen hier überall, also es ist halt, die stand mir sehr nah und ich kann gar nicht mehr vorstellen, wie das ist für den Ehemann, der jeden Tag für sie da war, sich nie beschwert hat, nichts. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wieder von unzähligen Untersuchungen, unfassbar viel Schmerz, unfassbar viel Leid, alles. Und wir gehen zusammen einkaufen. Und er steht im Gemüsegang und da kommt so ein großer, grimmiger Mann an und schreit den aus dem Nichts an, weil er seinen Einkaufswagen im Weg stehen hat und schlägt dem Einkaufswagen zur Seite und läuft an ihm vorbei. Also läuft an meinen Schwiegervater vorbei und macht ihn so an, ja, was steht das hier so rum? Und geht so grimmig dann vorbei. Und mein Schwiegervater hatte jede Berechtigung, den Moment durchzudrehen, ihm zurück anzuschreien, ihn zu beleidigen, was ihm einfällt, sonst was. Und er guckt mich an und wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, ne? Und wir haben Tränen geflossen, wir haben alle so leid. Und er guckt mich an und lacht und sagt so, was hat der denn für ein Problem? Und ich dachte so, krass, ich hätte nicht so reagiert. Und durch meinen Schwiegervater habe ich und diese ganze Situation habe ich gelernt, Alter, den Typen habe ich danach, habe ich den angeguckt und dachte so, Mann, ja, wer weiß, was gerade bei ihm zu Hause los ist. Wir wissen nicht, was der gerade erlebt. Vielleicht ist seine Tochter gerade gestorben. Vielleicht wurde er gerade aus seiner Wohnung geschmissen. Keiner weiß, was der andere für ein Päckchen trägt. Und ich glaube, wenn wir alle mehr so in den Spiegel gucken würden und erkennen würden, was wir alle selber für ein Päckchen tragen, und nur erahnen würden, dass unsere Mitmenschen das Gleiche oder sogar noch mehr tragen, würden wir anders miteinander umgehen. Wir sind alle disconnected. Wir sind völlig disconnected.
Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.